An Wissenschaft wird heute nicht mehr geglaubt, sie wird verhandelt. Wir handeln mit Wissen und Informationen. Wir sind Kaufleute des Lichts, Interpreten der Information und Konsumenten des Wissens. Doch wer die Grenzen verständlicher Forschung austesten will, muss nicht mehr besser, schneller, effizienter kommunizieren, sondern über die Kommunikation kommunizieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Virale Wissenschaft. Ich bin Patricia Quatsch und in dieser Podcast-Reihe, begleitend zu meinem Buch Virale Wissenschaft von den Grenzen verständlicher Forschung, erschienen bei Hase und Köhler, möchte ich nicht nur den Dialog zwischen den Natur- und Geisteswissenschaftlerinnen fördern, sondern vor allem mit Frauen aus dem akademisch-wissenschaftlichen Feld über unterschiedliche Themen sprechen, die sowohl ihre Forschungsarbeit betreffen, als auch ihr Erfahrungswissen in einem Milieu, das immer noch sehr stark männlich dominiert wird und Mutterschaft bzw. Elternschaft und Karriere nur selten glückend miteinander vereint. Im Gespräch diskutieren wir ihre internationale wissenschaftliche Sozialisierung. Wir sprechen über die Arbeit innerhalb und außerhalb des Labors, in Unternehmen und auch in drittmittelfinanzierter Forschung. Wir folgen ihren Erfolgen und Frustrationen, reflektieren die Zusammenhänge zwischen Mann und Macht in der akademisch-wissenschaftlichen Welt und erweitern sie durch den Fokus auf Mutterschaft, Karriere und die Liebe zur Forschung. Heute spreche ich mit Dr. Nicole Mietrach, Expertin für molekulare Strukturbiologie, die seit Mai 2022 ein DFG-Forschungsprojekt in Newcastle am Department for Medical Science leitet und sich verstärkt mit dem Leben der Bakterien Staphylococcus aureus und dem Mycobacterium abscessus beschäftigt. Uns verbindet nicht nur eine lange persönliche Geschichte und Freundschaft, in unseren Gesprächen haben wir uns stets darum bemüht, dem jeweils anderen zu erklären, was wir genau machen, warum wir es machen und was es uns am Ende bringen soll. Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Also hören wir den Menschen zu, was sie uns von der Wissenschaft zu erzählen haben. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Nicole, du bist heute aus Newcastle dazugeschaltet und ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns jetzt schon seit 10 Jahren ungefähr. Ich habe mal gerechnet und wir waren mal Mitbewohnerinnen in Potsdam und haben uns super oft über naturwissenschaftliche Themen unterhalten, geisteswissenschaftliche Themen, die uns interessieren. Und ja, nach 3 Jahren Pandemie ist uns der Gesprächsstoff natürlich auch nicht ausgegangen. Also wenn du mal hier warst, haben wir uns gerne drüber unterhalten. Ich erinnere mich, dass du dann eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute, verständliche Erzählerin warst. Also immer, wenn ich dich gefragt habe, konntest du mir sehr verständlich erklären, worum es bei diesem Virus eigentlich geht. Und das Schöne an den Gesprächen war, wir haben uns eigentlich so gegenseitig, konnten wir uns immer beschreiben, dass es der andere auch wirklich nachvollziehen konnte. Ne? Also gerade so Geistes-Naturwissenschaften sehr weit auseinander. Aber es war immer sehr schön, mit dir diese Gespräche zu führen. Ja, als Biologin hast du ja verschiedene Schwerpunkte. Du hast dich natürlich auch auf einem ganz bestimmten Gebiet ausgezeichnet. Du hast vor allem mit Bakterien geforscht, also nicht mit Viren, sondern mit Bakterien. Genau. Und die Doktorarbeit in Würzburg, die hatte ja auch einen sehr, ja, ich würde mal sagen, schon großen Kontext über ein Bakterium zur Immunität. Und es hat diesen großartigen Titel Structural and Functional Investigation for the Type 7 Secretion System in Staphylococcus aureus. Also ein Bakterium, was man sicherlich auch aus seinem eigenen Alltag hin und wieder mal gehört hat oder kennt. Und ich kann mich da an wirklich eine sehr turbulente Zeit erinnern. Also das ging ja auch so ungefähr 5 Jahre wissenschaftlich, privat. Und diese PhD-Phase ist ja auch wirklich mit die wichtigste Phase, um einzusteigen so in das Leben als Forscherin. Da verdient man sich ja sozusagen seinen Professorentaler mit irgendwann und wird dann in diese Clubgemeinschaft aufgenommen, die man Scientific Community nennt. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dieser sehr intensiven Zeit, in der du eigentlich das erste Mal wirklich sehr lange geforscht hast an einer speziellen Frage. Und Das wäre quasi unser Startpunkt. Also gibt es irgendwelche Ereignisse aus deinem Leben, aus dieser Zeit, aus dem Laboralltag vor allem, die du noch in sehr lebhafter Erinnerung hast?
Erstmal, Patricia, vielen lieben Dank für die Einladung. Und ja, 10 Jahre, schon eine lange Zeit. Und ja, ich hoffe, ich kann heute ein bisschen Einblick in das Forschungsleben geben. Und wie du gesagt hast, die PhD-Phase ist wirklich eine sehr turbulente Zeit. Ich denke auch in jeder Art von Wissenschaft, nicht nur in der Naturwissenschaft. Und ich war, würde ich sagen, damals auch noch recht jung. Ich sehe jetzt hier vor allen Dingen in England, dass es wirklich viele, viele junge PhD-Studenten gibt, dadurch, dass einfach das System auch ein bisschen anders ist. Aber ich habe mit Ende 24 mein PhD angefangen. Und ja, das waren lange Tage im Labor, also 10 bis 12, 14 Stunden, je nachdem. Gerade auch am Anfang, weil man halt noch gar nicht so wirklich weiß, wie das Ganze abläuft und auf was man sich da eigentlich so eingelassen hat. Also man denkt, man weiß nach dem Studium, wie die Welt aussieht, aber entdeckt sie dann wieder neu und vor allen Dingen auch das Laborleben. Also ich bin auch ganz ehrlich, der Schritt von ich schreibe meine Masterthesis zu ich fange meine Doktorarbeit an, war auch wirklich nochmal ein Unterschied, weil, wie du auch gerade gesagt hast, das ist das erste Mal, wo man wirklich eine lange Zeit, und mit lang meine ich jetzt nicht nur ein Jahr, ein bestimmtes Forschungsprojekt adressiert und sich da auch wirklich durchkämpfen muss, nicht aufzugeben, weil man kriegt als PhD-Projekt jetzt nicht das Projekt, was sofort funktioniert, sondern man kriegt da so eine Heunadel die Nadel im Heuhaufen hingeworfen und
Das ist ein sehr gutes Bild, genau.
ja, quält sich, also quälen klingt jetzt ein bisschen hart, aber ja, versucht da sozusagen den Sinn in der Arbeit drin zu finden oder die Ergebnisse richtig zu interpretieren. Und man hat halt diesen roten Leitfaden von seinem Chef vorgegeben und man wird aber auch gleich am Anfang vorgewarnt, dass so kann es ablaufen, aber es gibt immer verschiedene Randprojekte, die vielleicht zum Schluss dein Hauptprojekt werden können, weil einfach das, was wir uns überlegt haben, nicht funktionieren wird, ne? Und ich weiß, dass meine ersten 2 Wochen ich wirklich von 8 bis 8 immer da war, im Labor war, viel gelesen habe, also weniger Laborarbeit, sondern wirklich einlesen in dieses Thema. Das Sekretionssystem 7, also Bakterien haben jetzt mittlerweile 11 Sekretionssysteme, wahrscheinlich schon 12, also die werden alle eins bis sonst was benannt. Und zu der Zeit wusste man noch nicht ganz so viel darüber. Aber genau die ersten Wochen waren Lesen und dann steigt man so wirklich erst in die Laborarbeit ein. Und war, woran ich mich sehr gut erinnern kann, abgesehen von den langen Tagen auch, ist auch die Gemeinschaft. Also dadurch, dass man einfach auch so viel Zeit auf Arbeit verbringt und es ist auch nicht so wirklich Arbeit, es ist eigentlich Leben. Man geht nicht nach Hause und denkt dann nicht mehr drüber nach. Es ist einfach omnipräsent, weil man ja, weil man will ja damit auch fertig werden. Es ist wie so ein Kind, ne, was man großzieht. Und ich hatte unheimlich tolle Kollegen im Labor. Wir hatten ausgedehnte Mittagspausen gemacht. Wir hatten freitags manchmal Bier ab 4, wo wir uns dann einfach ein Bierchen gekauft haben und einfach ein bisschen versucht haben, Abstand zu gewinnen und uns auf das Wochenende mit dem Kopf einzustellen. Wir haben manchmal auch freitags schreckliche Musik laufen lassen im Labor, damit wir schneller aus dem Labor kommen. Was ganz amüsant war, wenn andere Leute an unserem Labor vorbeigegangen sind, haben sie angefangen mitzusingen und in unserem Labor zu tanzen, was natürlich eigentlich gar nicht beabsichtigt war. Und natürlich gehört zum Laborleben auch Seminare. Also manchmal hat man auch gar keinen Stich gesehen, weil irgendwie jeden Tag ein Seminar war. Und das hat natürlich dann auch einfach das ganze Plan der Experimente erschwert und ist aber auch wichtig. Einfach wissenschaftlicher Austausch untereinander ist wichtig. Ich muss sagen, ich hatte in Würzburg, glaube ich, auch sehr viel Glück mit der Wahl des Instituts. Es ist ein sehr angesehenes Institut gewesen, ein sehr angesehener Head of Institute. Wir hatten jede Woche ein Seminar, was mehr oder weniger als Weinseminar abgetitelt wurde, wo von 6 bis 7 halt der Forschungsvortrag war und danach halt ein offener Weinempfang, um sich einfach miteinander zu unterhalten oder mit dem vortragenden Gast. Also es war eigentlich immer ein externer Gast von wo auch immer her eingeladen wurden, der seine Arbeit präsentiert. Und das waren sehr interessante und wertvolle Vorträge und einfach ja so ein bisschen die große Welt auch nochmal sehen, was passiert da draußen. Ne? Wenn man so ein kleiner PhD-Student ist und dann hört man da den Professor XY aus Harvard reden oder so, dann war das schon cool.
Also auch schon so ein bisschen Vitamin D tanken, ne, in der frühen Phase so.
Wenn man das möchte, man kann da die Leute ansprechen. Man konnte auch vorher, immer sich eine Stunde sozusagen oder eine halbe Stunde mit denen mieten, wie so ein kleines Meeting, und konnte mit denen reden, vor allen Dingen, wenn das thematisch irgendwie gepasst hat. Aber ich muss auch sagen, ich war in der Hinsicht sehr schüchtern und fand das eigentlich am Anfang ganz, also ich war da eher, ich sitze da mit drin, ich höre mir die Vorträge an, aber ich kann mir nicht vorstellen, meine Hand zu heben und eine Frage zu stellen, weil die könnte ja dumm sein oder so, ne? Also ich glaube, das ist auch so ein Prozess während seines PhDs, zu sehen, ja, wir sind alle Fachnerds und wir können nicht alles wissen, vor allen Dingen, wenn man so in diesem kleinsten Detail mittlerweile arbeitet. Und dann ist es auch okay, nochmal eine sehr grundlagenmäßige Frage zu stellen, eine sehr basic Frage, wo vielleicht 3 im Raum die Augen rollen und die anderen 20 sind, glaube ich, froh, dass die Frage gestellt wurde.
Ja, ja, das kenne ich aber auch bei uns von Konferenzen, ja. Gerade wenn man einsteigt.
Ja, und ja, deswegen diese PhD-Zeit an sich war geprägt von Frustration und Ausdauer, Geduld. Das sind alles Dinge, die ich gelernt habe. Mein Chef war jemand, der sich schnell von Ergebnissen motivieren lassen hat. Also er war jemand, der meinte, das ist doch gut und das müssen wir jetzt so und so machen und da müssen wir weitermachen. Und ich war da mal ein bisschen kritischer und habe eher gesagt, boah, lass mich das nochmal machen und ich glaube, ich möchte noch das und das machen. Und jetzt so in der Retro-Perspektive war das eigentlich ganz gut, was er da gemacht hat, weil er nicht jemand war, der da das Experiment klein geredet hat. Ne? Er hat ihn in dem Moment eigentlich motiviert und das war eigentlich ganz gut. Das habe ich, glaube ich, aber in der Zeit gar nicht so gesehen, weil man manchmal einfach seine Sachen mehr anzweifelt. Ne?
Ja, genau. Was eigentlich natürlich gut ist, wenn man schon auch in dieser Phase so, ich sag mal, so ein kritisches Fragen an die eigene Forschung stellt. Ne? Also es ist natürlich super, wenn der Chef natürlich oder der Leiter eben das natürlich pusht und man gutes Feedback bekommt. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn das kritische Fragen bei euch nicht aufhört. Ne? Also gerade wenn man mit sowas Labilem, sage ich, wie Bakterien forscht. Ne? Ich kann mich irgendwie erinnern, ein paar Mal sind die Bakterien, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt, naturwissenschaftlich irgendwie eingegangen oder sie haben nicht das gemacht, was sie machen sollten oder musste ein Experiment neu gestartet werden oder so. War das so? War da irgendwie?
Ja, definitiv. Also das ist jetzt nichts Besonderes, dass mal was irgendwie nicht wächst oder dass etwas wächst, was eigentlich in dem Antibiotikum nicht wachsen sollte. Oder ich weiß noch, eines meiner wichtigen Experimente zum Schluss hat nicht mehr funktioniert und wir hatten einen neuen Inkubator bekommen. Also meine Bakterien haben immer schön bei 30 Grad sind die immer gewachsen und ich dachte, in diesem Inkubator sind auch 30 Grad und dann haben wir einen neuen Inkubator bekommen und der war einfach ein bisschen handlicher und dann habe ich den genommen und die 30 Grad eingestellt und habe meine Experimente wiederholt und mein Experiment hat nicht mehr funktioniert. Und zu der Zeit hatte eine neue Postdoc in dem Institut angefangen und die hatte einfach mal ein Thermometer an den alten Inkubator gelegt und stellte sich raus, da waren nur so 27, 28 Grad in dem Inkubator.
Oh, okay.
Und diese 2 Grad haben mir 1,5, 2 Wochen zu schaffen gemacht, weil meine Bakterien schneller gewachsen sind und dadurch halt nicht genügend Zeit hatten, den eigentlichen Prozess durchzuführen, den ich nachweisen möchte. Und da sitzt man da und denkt sich, ich mache gar nichts anders. Was ist hier auf einmal passiert? Und ich hatte einfach so ein Glück, dass zu dieser Zeit diese Postdoc da angefangen hat zu arbeiten und das einfach gemacht hat. Und aber auch durch so eine Dinge lernt man, ne? Ich bin jetzt meinem Experiment gegenüber, man checkt viel mehr Dinge, ne? Wie wenn ich merke, okay, irgendwas wächst nicht mehr richtig. Oh, ich glaube, ich lege mal ein Thermometer in den Inkubator oder das läuft schneller. Ist da irgendwas mit meinem Puffer falsch? Ist da vielleicht irgendwo ein bisschen zu viel Salz drin gelandet oder so, ne? Also man troubleshootet seine Experimente anders, vor allen Dingen nach so einer PhD-Zeit, weil man, glaube ich, einfach auch viele Dinge gesehen hat und man lernt eigentlich auch am besten aus Erfahrungen und eigenen Fehlern, ne?
Ja, man wird auch sensibilisierter für die technischen Bedingungen dann auch, ne? Wie so eine kleine Sache, wie ein Gerät ändert sich, da kommt ein neues und auf einmal, ja, unterscheidet sich das irgendwie in der Gradzahl von dem anderen und dann funktioniert es eben nicht mehr. Genau, also bleiben wir doch einfach mal bei der Laborarbeit und wir tauchen vielleicht so ein bisschen mal in die Wissenschaftssoziologie ein. Also dort wird ja davon gesprochen, dass es so etwas wie einen epistemischen Stil gibt, also dass Wissenschaftlerinnen eben einen individuellen Sinn für ihren Forschungsgegenstand entwickeln und wie du gesagt hast, ja individuell subjektive Probleme haben, Konflikte, die sie dann aber natürlich im Labor auch lösen können. Man lernt ja dann in der Praxis sozusagen diesen individuellen Umgang mit diesem Forschungsobjekt. Und es ist so ein persönliches Erfahrungswissen, kann man sagen. Also Fehlerquellen, Wiederholungen, man trainiert das immer wieder. Und nun weiß ich natürlich auch, du hast zum Beispiel während deiner Zeit in Berlin als Dozentin gearbeitet an der Medical School of Berlin, aber auch an Schulen zum Beispiel. Also du hast ja auch als Lehrerin jetzt Dozentin verschiedene Erfahrungen gemacht. Würdest du sagen, dass du also deinen bestimmten Sinn fürs Forschen, den du jetzt entwickelt hast, lässt der sich sozusagen didaktisch übertragen, unterrichten oder gibt es da auch Grenzen sozusagen in der Vermittlung dieses speziellen Wissens an die jüngere Generation von Studierenden jetzt?
Ich denke, es ist schwierig, Laboralltag zu vermitteln, weil es halt wirklich schon was sehr anderes ist, als in der Universität sitzen und zuhören. Und ich bin ganz ehrlich, für die Schule war das eher wenig wichtig, weil ich meine, wenn man da solche jungen Hüpfer vor sich sitzen hat, die noch nicht wissen, wo es überhaupt mal hingeht, ist das vermittelt man da nicht viel. Das Einzige, worüber man glücklich ist, dass man während seiner Forschungszeit gelernt hat, resistent zu werden gegenüber verschiedensten Dingen.
Wissen fürs Leben.
Ja, Wissen fürs Leben, ja. Genau, und meine Dozentenzeit in der Medical School war nur geprägt von Lehre. Und halt auch Aufbau des Studienganges, weil wir damals gerade erst gestartet hatten. Und es war Biologie für Mediziner. Das bedeutet, die meisten, die da vor einem gesessen haben, wollten nie wirklich ins Labor. Ne? Für die war das sozusagen ein Nebenfach. Die müssen durch die Chemie, die müssen durch die Physik, die müssen durch die Biologie. Also am besten Kopf runter und durch. Natürlich gab es da immer wieder ein, zwei Nasen, die sich natürlich auch einfach an der Biologie begeistert hatten und die halt auch gemerkt hat, wenn ich, glaube ich, positiv und motiviert an die Seminare und an die Praktika rangehe, dann dann verstehe ich das besser, dann nehme ich das besser mit. Und es hat auch Spaß gemacht und ich glaube nicht direkt, dass man so einen Laboralltag vermitteln konnte, aber was wir definitiv gesehen haben, ist, dass die Studenten natürlich besser gelernt haben, wenn sie im Praktikum die Dinge einfach mal gesehen haben. Und das ist vielleicht so der Punkt, wo man ein bisschen Laboralltag vermitteln konnte, dass nicht alle Dinge funktioniert haben. Ne? Also wir hatten zum Beispiel ein Experiment, da haben die Studenten sich die Mitose angeschaut, die Zellteilung. Und das macht man mit einer frischen Wurzelspitze von der Zwiebel. Total tolles Experiment. Muss die halt längs aufschneiden, also es muss relativ dünn sein. dann färbt man die an und dann kann man wirklich die einzelnen Mitosestadien da sehen. Also die Metaphase, wenn die sich alle in der Mitte anordnen und dann die Anaphase, wenn die auseinandergezogen werden. Und die Studenten wollten das auch am Anfang nicht glauben. Ne? Man zeigt denen halt ein Bild, was man vorher gemacht hat, als man das Experiment selber nochmal durchgeführt hat. Und dann haben die halt angefangen, da rumzuwerkeln und da gab es einen Student, der meinte beim fünften Mal, Frau Mitrach, ich kann das nicht. Und dann sagt man denen, ja, aber du willst doch Arzt werden. Je nachdem, in welche Richtung du gehst, musst du halt auch eine Fingerfertigkeit haben. Sieh das doch einfach als ersten Schritt an, sowas vielleicht mal zu lernen. Ne? Und dann hat derjenige sich hingesetzt und hat sich die nächste Wurzelzwiebel geholt und hat es nochmal gemacht. Ne? Und dann ist vielleicht beim Anfärben was schief gegangen, aber man hat ihnen halt gesagt, ne, ihr habt hier gerade die Möglichkeit, einfach die Dinge praktisch durchzuführen. Und es wird nicht immer auf dem ersten Versuch alles glatt laufen. Das funktioniert ja bei uns auch nicht. Und selber sitzt man halt als Dozent da und denkt sich, oh, hoffentlich kriegen die das hin. Ne? Weil man will ja eigentlich auch ein positives Outcome eigentlich mitnehmen aus dem Praktika. Und ja, wir hatten da so ein, zwei Praktika, wo einfach die Studenten meinten, das geht nicht. Und wir da standen, doch, das geht. Hol dir das nächste Präparat. Mach es nochmal. Du hast 2,5 Stunden Zeit. Es ist ausreichend Zeit. Also die Praktika sind auch so konzipiert, dass man das schafft, ne? Und dass man auch mal was wiederholen kann. Und ich glaube, das war vielleicht so der erste Moment, wo man das so ein bisschen übertragen konnte auf die Studenten, zu sagen, du brauchst Geduld, ne? Wir sind hier nicht mehr in der Schule, es funktioniert nicht mehr alles. Und ich hatte vor kurzem auch eine Studentin hier, eine Bachelorstudentin, mit mir zusammen im Labor für 8 Wochen, die wenig Erfahrung hatte praktisch, aber ich glaube, das ist einfach auch Corona geschuldet, dass in den letzten 1,5, 2 Jahren einfach auch nicht viel praktisch gemacht werden konnte. Und da hat man auch einfach gemerkt, dass sie jedes Mal, wenn was nicht funktioniert hat, einfach vor mir stand und meinte, die PCR hat nicht funktioniert. Was habe ich falsch gemacht? Und dann meinte ich ganz ruhig, es ist kein Experiment, was beim ersten Mal unbedingt funktionieren muss. Wir gucken uns hier oder wir versuchen, ein Gen zu amplifizieren, wo ich gar nicht weiß, ob das geht. Also es muss jetzt nicht immer dein Fehler sein. Also es muss jetzt nicht daran liegen, dass du was falsch gemacht hast, sondern wir wiederholen das und dann schauen wir weiter. Ne? Und ich hoffe, dass ich ihr das auch so ein bisschen auf den Weg geben konnte, zu sehen, es muss nicht immer gleich du sein, sondern es ist Forschung, die halt vorher oder Dinge, die vorher noch nicht gemacht wurden, die stehen einfach nicht irgendwo in Stein eingemeißelt geschrieben und müssen funktionieren.
Ja. Ja. Also ich würde sagen, dass das ist absolut einleuchtend und wenn wir jetzt bei diesem Thema auch bleiben, unterrichten versus forschen, was ja in Deutschland ja immer eigentlich ineinander übergehen sollte, ne? Also Lehre und Forschung an den Universitäten. Du hast dich ja jetzt schon der Forschung, also für die Forschung entschieden. Du hast diesen erfolgreichen Drittmitteleintrag bei der DFG, also bist ja mit dem Walter Benjamin Konstellationsstipendium in Newcastle. Und normalerweise gibt es ja eben an Deutschland diese enge Verzahnung von Forschung und Lehre, beispielsweise auch Universitätskliniken, die ja das auch sehr hoch, also sozusagen schätzen. Beides sind halt sehr zeitintensive Tätigkeiten. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie es bei dir ist. Also ziehst du grundsätzlich Forschung der Lehre vor? Würdest du wieder zurück in die Lehre zurückkehren? Deine Schwester ist ja auch Biologin, aber hat sich für die Schule entschieden, sicherlich auch aus anderen privaten Gründen. Wenn man jetzt so, was auch oft Thema ist, persönliche Lebensplanung und Wissenschaft, wo würdest du da mitgehen sozusagen?
Also zu der Schule, ich hatte eine gute Zeit. Ich habe jetzt nicht viel Zeit in der Schule verbracht, also wenn es zum Schluss ein ganzes Jahr gewesen war. Es war halt vor Corona und während Corona und es war eine unheimlich gute Erfahrung. Ich hatte ein gutes Kollegium, aber Schule ist, glaube ich, in den ersten Jahren mehr Erziehung als Wissensvermittlung. Und ich glaube, das ist was mir in der Schule fehlen würde. Wenn ich da meine Schwester sehe, die ist, das ist einfach unglaublich. Sie kann einfach diese jungen Menschen so unheimlich motivieren. Die haben da gerade Abi geschrieben und die haben bei dem experimentellen Teil anscheinend noch einen Schritt mehr gemacht. Also sie hat irgendwie es geschafft, diese jungen Menschen wirklich zum Selberdenken zu bringen, ne? Wo sie dann sozusagen die Anforderungen gelesen hatte von einem Abi und gesehen hat, oh, hätten sie gar nicht machen müssen. Und ich weiß nicht, ob ich da das wirklich auch so kann, weil die, ja, weil halt Teenager noch unheimlich jung sind und ja auch überhaupt gar nicht wissen, wo sie hinwollen. Und wie gesagt, dieser ganze erzieherische Teil, vielleicht kommt das, wenn man selber Kinder hat, ne? Also wie du auch sagst, je nach Lebenslage. Mhm. Und wenn Lehre, dann würde ich die universitäre Lehre auf jeden Fall vorziehen. Und vielleicht auch, also genau, ich hatte ja sozusagen Lehre für Nebenfächler gemacht, was, glaube ich, auch nochmal ein sehr großer Unterschied ist, wenn man einen Hauptfächler, einen Biologen, einen Biochemiker oder einen Mikrobiologen vor sich sitzen hat, weil die natürlich ein ganz anderes Interesse haben. Und Lehre und Forschung, also ich gerade, bin ich ehrlich, ziehe ich natürlich die Forschung vor. Ich bin sehr froh, wieder im Labor zu sein und mich mit meinen Bakterien beschäftigen zu können. Ich habe aber auch die Lehre nicht abgeschlossen, ne? Also ich habe ja hier auch den Undergrad angenommen, also die Studentin, die mit mir war, das war ja auch eine freiwillige Sache, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das. Ist ja auch eine Art von Lehre. Ich habe auch in Newcastle zwei Seminare bisher gegeben, dadurch, dass ein bisschen Lehrkraftmangel ist, wurden wir halt gefragt, ob wir aushelfen können. Waren aber halt Erstsemester und zum Thema Mikrobiologie, Bakterien, ne, da mussten wir uns ja nicht mehr viel anlesen und uns wurde sozusagen das didaktische Mittel, was passieren soll, in dem Seminar in die Hand gegeben von dem Oberseminarleiter. Der hat uns halt eine Stunde oder wir hatten ein Zoom-Meeting, wurden gebrieft, was wir mit den Studenten machen sollen. Uns wurde gesagt, wieso die Studenten ungefähr drauf sind, dass das Freshmen sind, dass die Angst haben, miteinander zu reden, dass die wahrscheinlich überhaupt gar kein Wort sagen, dass wir die ermutigen müssen, zu sprechen. Und da hat man auch wieder gemerkt, okay, die sind noch sehr jung, ne? Da ist eigentlich weniger wichtig, was dabei rauskommt im Seminar, sondern es ist wichtig, die zu ermutigen, zu reden und über Sachen zu diskutieren, ne? Über diese bestimmte Bakterie, die sie beleuchten sollten. Mhm. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber was ich, glaube ich, ein bisschen, ich will nicht sagen bemängel, es gibt ja die unterschiedlichsten Modelle, dass man während seines PhDs manchmal auch schon Seminare und kleine Praktika leiten müssen, dann ist es ja eigentlich die Hauptaufgabe der Professoren, die Vorlesungen zu geben. Da wird ja auch manchmal ein, zwei Dinge sozusagen an Postdocs abgegeben, was ich an sich auch gut finde, weil das ja die erste Chance ist, mal eine Vorlesung zu halten, ne? Und das
absolut, ja, so ein bisschen reinschnuppern. Hm.
Genau, genau. Aber man sieht halt einfach, dass die Zeit nicht ausreicht, um gute Lehre, glaube ich, und gute Forschung zu machen. Ich glaube, dann bräuchte einfach der Tag 48 Stunden, um den Ganzen gerecht zu werden. Und dass es, glaube ich, sehr, sehr schwer ist, da eine gute Balance für sich selber zu finden, wenn man sagt, man will forschen, und man will Lehre machen. Also ich würde auch gerne Newcastle weiterhin aushelfen wollen, aber ich weiß halt auch, dass so zwei Seminare aller zwei Wochen definitiv ausreichend wären, ne? Weil es sind einfach mal zwei Stunden per se oder drei Stunden per se weg, nur die Lehrveranstaltung zu geben. Und dann ist es natürlich nicht immer das Thema Bakterien und man will dem Ganzen ja auch gerecht werden, man will ein didaktisches Mittel anwenden, wo man sich vorher drüber Gedanken macht, man will das Ganze gut aufbereiten und dann, weißt du ja selber, geht die Zeit einfach so schnell weg und ja, ich denke einfach, man ist es den Studenten schuldig und vielleicht hier auch nochmal ein Stückchen mehr, weil hier wird ja auch wirklich ordentlich Geld hingelegt für diese Art von Lernen. Ne? Also hier zu studieren kostet ja einfach noch ein Stückchen mehr als in Deutschland. Mhm. Nicht, dass die Lehrqualität daran angepasst werden sollte, was man fürs Studieren bezahlt, das möchte ich nicht sagen, aber
Nee, absolut, aber das ist absolut einsichtig. Also bleiben wir doch mal in Newcastle. Also das ist ja quasi dein neuer Lebensmittelpunkt, Lebensort, Forschungsort. Und du bist da an der Faculty of Medical Science, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du forschst sozusagen an dem Mycobacterium Abscessus. Also du bleibst natürlich deiner Bakterienforschung auch treu. Also es gibt so eine Kontinuität dabei, was ja auch wichtig ist. Man muss sich ja immer weiter also spezialisieren in einer bestimmten Richtung bei all den ganzen Subdisziplinen, die es ja bei euch auch gibt. Da würde mich jetzt auch so ein bisschen interessieren, ob du uns sozusagen auch als Laien und Nicht-Experten erzählen könntest, wie quasi auch die erste Phase des Einstiegs war in dieses neue Forschungsprojekt, also sei es Team, Laborarbeit, weil Newcastle ist sicherlich auch nochmal anders vom Labor. Gab es für dich so wie wichtig war diese Eingewöhnungsphase für dich? Wie lange hast du gebraucht, um zu sagen, so, jetzt kann ich richtig überhaupt in die Forschung eintauchen?
Ja, ich muss sagen, ich hatte es hier super, super leicht. Also mein Walter-Benjamin-Stipendium hat sozusagen erst letztes Jahr im September angefangen. Ich bin aber schon seit einem Jahr in Newcastle, da ich am Anfang noch 3-4 Monate von der Professorin als Postdoc angestellt war, mit dem Ziel, einem PhD-Studenten an seinem Projekt zu helfen, wo es gerade, wo gerade eine Durchstrecke war. Ne? Die hat man ja an seinem PhD. Und ich bin sozusagen hergekommen und habe erstmal wieder mit Staphylokokken gearbeitet. Und es ist ja immer noch das gleiche System. Ich arbeite ja immer noch am Typ 7 Sekretionssystem. Das gibt es in Mycobakterien, so wie halt in gram-positiven Bakterien. Und hatte daher einen guten Start, weil ich nicht so viel Literatur lesen musste. Natürlich gehört Literaturrecherche immer dazu, vor allen Dingen, weil ich in den letzten 2 Jahren jetzt das Feld nicht, also ich habe ein bisschen die Ohren aufgehalten, aber ich habe jetzt nicht jedes Paper gelesen. Wurde ja auch nicht ganz so viel publiziert, dadurch, dass ja die Pandemie war und ja viele Forschungssachen reduziert wurden. Genau, aber das war natürlich für mich dann sehr einfach in den ersten 3-4 Monaten, weil ich das Forschungsthema sozusagen gut kannte und sie hat mich auch für den Part eingestellt, dass ich in der Biochemie, in der Strukturbiologie aushelfen kann. Und wenn man mich fragt, was ich bin, bin ich irgendwas zwischen Strukturbiologe und Mikrobiologe. Aber nach meiner Doktorarbeit hätte ich mich jetzt auch nicht als Mikrobiologe schlechthin betiteln wollen, sondern eher als Strukturbiologe. Das bedeutet, ich kam her, wurde gefragt, ob ich Strukturbiologie machen kann an dem und dem Thema. Und glücklicherweise hat da dieser PhD-Student auch schon super tolle Vorarbeit geleistet, aber konnte es einfach selber nicht mehr sehen, weil er halt schon seit 3 Jahren an diesem Thema arbeitet. Und ich habe ihn da so ein bisschen angeschoben und es geht gerade in eine sehr gute Richtung. Und deswegen war das sehr, sozusagen dieser erste Moment sehr einfach. Ich hatte natürlich dann auch diesen direkten Austausch immer wieder mit dem PhD-Studenten, aber auch das ganze Labor hier ist sehr, sehr freundlich. Meine Chefin, ich bin sehr zufrieden mit der Professorin. Es ist auch so ein anderes Phrasing. Es ist nicht dieses, ich arbeite für sie, sondern ich arbeite mit ihr. Und das finde ich auch, vielleicht sollte man da manchmal in Deutschland drüber nachdenken, ne? Wenn man immer dieses, ich mache ja die Forschung für denjenigen. Aber das stimmt ja gar nicht. Gerade in dem Postdoc-Dasein ist das ja auch die eigene Forschung, die man zusammen mit jemandem bestreitet. Und wir haben da ja auch beide was von, ne? Also.
Genau, also du würdest schon sagen, in Deutschland sind die Hierarchien da doch noch,
vielleicht ist es einfach auch nur eine Art von, wie man Dinge ausdrückt in Deutschland, aber ich meine, ich habe jetzt in Deutschland nur meine Doktorarbeit gemacht. So an sich gesehen, ich war in vielen Laboren, auch in Deutschland, immer als Student Assistant, habe sozusagen schon viel verschiedene Labore gesehen, viel Verschiedenes gemacht, aber ich war halt immer Student und ich glaube, das ist halt auch was ganz anderes, wenn man im Labor ist und Student ist. Dann ist man halt wirklich das unterste Stück der Nahrungskette, ne? Ich kann aber nur jedem empfehlen, das zu machen. Also alle, die zuhören und Biologie, Chemie oder irgendeine Naturwissenschaft studieren, werdet Student Assistant, guckt euch verschiedene Labore an. Es hilft einfach rauszufinden, was will ich machen und was will ich auf gar keinen Fall machen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, in der Zeit, wo ich in Deutschland gearbeitet hat, hatte ich immer das Gefühl, ja, ich arbeite für denjenigen. Kann aber auch sein,
mit. Ja.
Ja, genau. Aber kann auch sein, dass das wieder so ein Wechsel ist, wenn man nach seinem PhD fertig ist und man wird Postdoc, weißt du? Also es ist ja schon, irgendwas verändert sich ja jedes Mal, wenn man einen Schritt weiter geht, ne? Man hat ja irgendwie eine andere Position und vielleicht wäre das, wenn ich jetzt Postdoc in Deutschland wäre, auch anders. Das kann ich gar nicht so sagen. Ne?
Ja, da würde ich dir eigentlich schon zustimmen. Ich meine, es ist halt eine Leiter, die man raufklettert, ne? Also mit jeder neuen Lizenz, Master, PhD, Habilitation, wird man enger, sage ich mal, in die Scientific Community aufgenommen.
Ja.
Und, genau, ja, das kann es natürlich auch sein, ja. Das hört sich ja erstmal also wundervoll an, also dass du da wirklich herzlich willkommen aufgenommen wurdest und jetzt ist ja auch schon ein Jahr vergangen, Wahnsinn. Ich hätte jetzt eine kleine Rückfrage nochmal, also auch für diejenigen, die jetzt nichts mit dem Begriff vielleicht Strukturbiologie anfangen könnten. Könntest du so eine kleinen Unterschied zwischen, also was bedeutet Struktur in Strukturbiologie? Was wäre der Unterschied zu der Mikro?
Ach so, also Mikrobiologie ist natürlich wirklich, da geht's um, also mehr um Mikroben und ja, halt, ne, Bakterien, Viren und also ich bin per se Mikrobiologe, weil ich arbeite mit Bakterien, aber zum Beispiel während meiner PhD-Zeit war auch ganz klar Structural and Functional Investigation die ersten Worte, wo halt ganz klar war, okay, wir wollen hier eine Struktur auflösen, die dann nicht nur in dem Sinne von Staphylokokken uns weiterhelfen wird, sondern dieses System ist ja auch in ganz vielen anderen grampositiven Bakterien vorherrschend. Ne?
Okay.
Und ich glaube, also als ich mich dafür entschieden habe, diese Doktorarbeit in Würzburg zu beginnen, war für mich auch weniger dieses, ich möchte an Staphylokokken forschen im Vordergrund, sondern ich möchte mehr über die Strukturbiologie wissen. Es lag so ein bisschen damit zusammen, als ich aus meiner Masterarbeit rauskam, hatten wir zum Schluss die Frage, wie und ob interagieren zwei Proteine zusammen. Und um sowas zu lösen, muss man mehr in die Biochemie gehen oder mehr in die Strukturbiologie. Und ich habe gemerkt, das interessiert mich und habe daraufhin eher eine Doktorarbeit gesucht, in der ich Strukturbiologie machen kann. Und der Schritt zu der Zeit war auch, Strukturbiologie ist jetzt auch nichts, was innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen ist, sondern was man machen kann, ist, man kann Proteine dazu bringen, zu kristallisieren, also Mini-Kristalle zu bringen, herzustellen und dann kann man diese Kristalle mit Röntgenstrahlen beschießen und kann sozusagen die atomare Auflösung bestimmen. Und das machen Strukturbiologen. Die schauen sich die atomare Auflösung von Molekülen an. Und
das heißt, man könnte in der Strukturbiologie auch allgemeinere Modelle sozusagen konstruieren aus dem Wissen und sie übertragbar machen auf andere Phänomene, die man beobachtet auf mikrobiologischer Ebene.
Ich meine, ja, es ist eher so, was beleuchtet man? Also man hat natürlich ein Protein, was man sich anschaut und dieses Protein hat natürlich immer verschiedene Homologe. Ne? Also ich gucke mir jetzt das Protein XY in Bakterie Staphylococcus an, aber in Streptococcus wird es wahrscheinlich auch ein Homologes geben, was ähnlich aussieht oder so. Ne? Und das kann man dann natürlich aufeinander übertragen und die Bioinformatik ist ja mittlerweile auch sehr groß. Also wenn sozusagen eine Proteinstruktur bestimmt wurde, kann man die benutzen, um mithilfe von bioinformatischen Prozessen sozusagen vorherzusagen, wie sieht das andere Protein aus. Das ist ja auch ein unheimlich wichtiges Mittel in der jetzigen Zeit.
Ja.
Diese Bioinformatik, das Wissen, was wir da haben, einfach zu nutzen.
Ja, sind ja auch sehr große Datenmengen, die da ja berechnet werden müssen.
Definitiv. Und das bedeutet Strukturbiologe und genau, ich bin so ein ja, also ich mag die Strukturbiologie. Genau, und ich mag aber mittlerweile auch mit Bakterien zu arbeiten. Ich, genau, habe ja mit den Mykobakterien jetzt angefangen. Und
da wäre jetzt die Anschlussfrage nämlich, ja. Bei all den, wir hatten kurz auch mal ja ein Gespräch darüber, Ausstattung von Laboratorien und so weiter, wie ist es, also in welcher Phase befindet sich deine Studie gerade, gibt es irgendwelche Komplikationen oder läuft alles reibungslos, die Frage wäre, spielt dein Untersuchungsgegenstand gut mit? Oder hakt es irgendwo vielleicht an irgendeiner Stelle gerade?
Ja, also ich würde gern einfach nur sagen, ja, es läuft. Aber ich glaube, jeder würde wissen, das ist eine Lüge. Ich muss sagen, ich hatte einen unheimlich guten Start mit den Mykobakterien, was auch damit zu tun hatte, dass ein total toller PhD-Student in den letzten 2 Jahren viel Vorarbeit geleistet hat. Also was wir machen wollen ist, oder was man oft macht, ist, man verändert die Bakterien, mit denen man arbeitet, genetisch, und alle Bakterien sind anders und man braucht erstmal ein Werkzeug, um die zu verändern. Ja, also gerade nach der ganzen Pandemie weiß wahrscheinlich jeder, was ein Vektor und was ein Plasmid ist, und diese Plasmide und Vektoren kann man benutzen, um die in die Bakterie einzuschleusen, und dann machen die bestimmte Dinge. Und dieser PhD-Student hat es sozusagen schon geschafft, das Werkzeug zu bestimmen. Und in der Zeit habe ich dann das Labor sozusagen gejoint oder bin eingetreten. Und er hatte dann wieder so einen Punkt, wo er gestruggelt ist, weil da so ein paar Komplikationen waren und ich dann halt einfach mit ausgeholfen haben und wir dann sozusagen zusammen das Problem geklärt haben und in den ersten Monaten unsere Mutanten sozusagen jetzt hergestellt haben, was sehr gut funktioniert hat. Da war ich auch sehr total überrascht. Aber jetzt kommen so kleine Problemchen, weil Mykobakterien sind sozusagen langsam wachsende Bakterien. Für jemanden, der nicht weiß, was Mykobakterien sind, der bekannteste Vertreter ist das Mycobacterium tuberculosis, also die Bakterie, die sozusagen Tuberkulose induziert. Und man weiß ja auch, Tuberkulose hat eine unheimlich lange Latenzzeit, also bis zu 6 Monaten kann ja sein, dass man infiziert ist, aber überhaupt gar nicht weiß, was da passiert ist. Und so das normale Laborhaustier von Biologen, E. coli, Escherichia coli, wächst über Nacht. Und Mykobakterien machen das nicht. Die sind schneller als die Tuberkulosebakterien, die Mykobakterien, die wir benutzen. Aber es ist auch noch nicht so ganz klar, wie, und wir sind öfter mal verzweifelt, wenn man dann früh ins Labor kommt und die optische Dichte misst und sieht, die sind nicht gewachsen. Oder den nächsten Tag, oh, die sind gewachsen zu weit. Okay. Und da halt einfach noch so ein bisschen rausfinden muss, wie das Ganze funktioniert. Und da stecken wir gerade so ein bisschen drin. Und dann natürlich, wenn man sie genetisch verändert, ärgert man die ja auch. Und dann wachsen die wieder anders.
Ja, das hast du schön gesagt, die Bakterien ärgert man. Aber irgendwie, ja, man lebt ja mit denen irgendwie auch dann zusammen, würde ich mal so sagen. Es ist ja irgendwie so eine Symbiose zwischen Mensch und Bakterium, dann aber halt im Labor kontrolliert. Man will ja auch alles kontrollieren. Man will ja im Grunde als Wissenschaftler so viele Faktoren wie möglich kontrollieren, um irgendwelche Fehlerquellen auch auszuschließen. Ne? So, und du hast jetzt gerade sehr gut beschrieben, also was du auch eben meintest, mit Geduld entwickeln. Also vieles spielt sich so zwischen Warten ab und da passiert wieder etwas und quasi diese Latenzphase dann auch gut zu beobachten, ne, und zu protokollieren, denke ich mal.
Ja, ja, also man denkt immer, man schreibt sein Laborbuch präzise bis zu dem Moment, wo man da reinguckt und sich denkt, oh, habe ich die jetzt früh um 9 angesetzt oder Nachmittag um 4? Warum steht das hier nicht drin? Aber ich glaube, auch Laborbuchschreiben ist ein Prozess, den lernt man. Und man sollte das Laborbuch ja auch immer so schreiben, dass der Nächste das aufmacht und versteht, aber ich bin der Meinung, das ist fast unschaffbar.
Okay, aber das ist wirklich noch handschriftlich oder gibt es da schon eine digitale Form?
Es gibt digitale Formen, also es gibt auch wirklich Software dafür, die total teuer sind, also letztendlich könnte man auch einfach ein Word-Dokument schreiben. Ich bin jemand, ich mag es noch per Hand, weil es für mich einfach schneller geht. Aber wir haben bei uns im Labor keine Vorgabe, aber ich habe auch eine ganz kurze Zeit zwischen meines Doktors und der Medical School Berlin in einem anderen Labor gearbeitet, wo wir gebeten wurden, ein elektronisches zu schreiben, weil auch einfach der Professor meinte, ganz ehrlich, eure Handschriften, muss man nicht drüber reden, was ich auch verstehen kann. aber ich hatte dann trotzdem noch mein handschriftliches, weil für mich das einfacher ist, aber ein doppeltes Laborbuch schreiben dauert auch unheimlich lange. Also ich bin jetzt gerade ganz froh, dass mir das erspart bleibt und standardisierte Protokolle würde man eh irgendwann abtippen oder tippt man dann ab, weil natürlich auch die Kollegen die benötigen. Ne? Genau. Und man hat ja sonst auch seine, also ich meine, trotz dessen, dass man sein Laborbuch schreibt, hält man ja trotzdem alles irgendwo auch digital fest. Man muss es nur irgendwann zusammenpacken für einen Vortrag oder so. Ja, genau.
Ja. Ja, ich meine, wir hatten eben auch, hast du schon erwähnt, dass du im Grunde ja PhD in Deutschland, also kennst dich mit dem deutschen System aus, aber ich weiß ja auch aus deiner wissenschaftlichen Karriere, du warst in Island längere Zeit, in Neuseeland, also wunderschöne Länder übrigens. Und auch dort gab es ja bestimmt ganz unterschiedliche materielle Bedingungen in den Laboratorien. Weil, also ich erinnere mich an diese Podcast-Folge von Christian Drosten. Der hat dann auch über verschiedene unterschiedliche Laborbedingungen weltweit gesprochen. Also er hat immer wieder die Forschung eingeschätzt, welche Ergebnisse produziert wurden, aber auch immer mit Bedacht, wie sie produziert wurden und ich sag mal, wie reich das Labor eigentlich war, also um bestimmte wissenschaftliche Standards sozusagen zu halten. Du hast jetzt Einblick in Deutschland, England, Island, Neuseeland. Fallen dir jetzt schon, wenn du jetzt so nochmal vielleicht rückblickend so ein paar Sachen, die dir vielleicht einfallen, Unterschiede in der Ausstattung, die dann auch die Forschungspraxis natürlich beeinflussen?
Also vielleicht jetzt nicht die Forschungspraxis beeinflussen, also das auch, aber ich glaube, das Erste, was mir aufgefallen ist, in Neuseeland, in Island und witzigerweise auch wieder hier, bevor ich zu meinem Büro komme, muss ich durch das Labor gehen. Also, und das ist was, das habe ich in Deutschland seit Jahren nicht mehr gesehen. Da gibt es einen Labortrakt und da gibt es einen Trakt mit den Büros. Aber ich gehe jeden Früh durch eine Schwingtür, was es, glaube ich, in Deutschland auch nicht mehr gibt, durch das Labor in mein Büro. Und wenn ich sozusagen einen Kaffee dabei hätte, würde ich mit meinem Kaffee durch das Labor gehen.
Und kontaminieren quasi.
Man hat ja einen Deckel auf dem Kaffee. Aber ich glaube, vielleicht gibt es noch solche Labore in Deutschland, aber ich habe sowas seit Jahren. Und ich meine, ich habe mein erstes Student Assistant, das war 2008 oder 2009. Und seitdem habe ich nicht mehr so ein Labor in Deutschland gesehen, wo man durch eine Schwingtür geht, durch das Labor ins Büro. Finde ich einfach verrückt. Zeigt halt, ja, auf jeden Fall schon mal einen Unterschied zu Deutschland an. Ich glaube, ich war in Würzburg auch, ich war in einem super guten und neuen Institut, ne? Super ausgestattet mit allem und vielleicht hatte ich da auch einfach einen hohen Standard erwischt. Genau, aber abgesehen von der Architektur des Gebäudes ist die Ausstattung, die wir drinnen haben, hier in Newcastle sehr gut. Also ich habe alles, was ich benötige. Und wir haben auch ein sehr neues Gebäude nebenan, wo auch alles drinsteht, was man braucht. Und mal abgesehen von diesen materiellen Dingen ist auch die Verknüpfung mit den anderen Arbeitsgruppen sehr gut. Also ich bin hier in einer sehr guten Wissenschaftsatmosphäre angekommen, wo man sich gegenseitig hilft, wo man gegenseitig ja, Vorschläge bringt oder auch mal, also dadurch, dass man ja Seminare zusammen hat mit anderen Gruppen, wo auch gesagt wird, Mensch, wie hast du das gemacht und versucht es das mal so und so oder hier, ich habe das Gerät stehen, komm einfach mal vorbei mit deinen Proben, wir schießen das einfach mal durch und dann sehen wir, ob das funktioniert oder nicht, ne? Und das finde ich, glaube ich, auch unheimlich wichtig, dass in einem Institut einfach eine gute Atmosphäre, ein gutes Miteinander herrscht, dass man sich nicht gegenseitig ein Bein stellt, sondern einfach miteinander arbeiten möchte. Und in Würzburg war das auch so. Ich hatte in Würzburg sozusagen zu zwei Instituten gehört. Halt eins, was Infektionsbiologie war und das andere war das Rudolf-Virchow-Center, was sozusagen die Strukturelemente hatte, also die Strukturbiologen da gearbeitet hatten, die uns immer zur Seite standen, dessen Geräte wir benutzen konnten, um unsere Kristalle anzusetzen. Und ich glaube, das Miteinander in Instituten und vielleicht auch universitätsübergreifend, ne, unheimlich wichtig ist. Und das ist vielleicht jetzt nicht direkt so eine Laborausstattungsantwort, die du vielleicht haben wolltest, aber ich finde das unheimlich wichtig. Und da bin ich in Newcastle gut angekommen. Und zu Island kann ich noch sagen, meine Professorin damals war schon etwas älter. Sie war auf Head of Institute gewesen, hatte, glaube ich, gerade so den Titel abgegeben an den nächsten, hatte auch nicht mehr so viele Forschungsgelder, steckte so zwischen vielleicht retire ich demnächst oder ich mache noch mal 3-4 Jahre, ne? Und war auch so in der Mitte zwischen 2 Anträgen und ich kann mich daran erinnern, dass ich verschiedene Dinge, wo man eigentlich einen Kit hat, also wo man sozusagen sich das bestimmte Kit kauft, um eine DNA-Extraktion zu machen, weil das dann sehr einfach ist, mir die Puffer selber herstellen musste, Dinge sozusagen waschen musste, wiederholt benutzen musste, weil einfach das Geld dafür gerade nicht da war. Und genau, ich manchmal auch einfach Produkte benutzt habe, die abgelaufen waren, schon seit einem Jahr oder so, ne, wo du auch sagst, also ich meine, so ein bisschen ist, also du hast ein Expiry Date drauf, bedeutet das, das ist jetzt wirklich schlecht und funktioniert nicht mehr, oder es ist halt nur, weil alles muss ein Ablaufdatum haben, ne? Und da hat man schon gemerkt, dass einfach Dinge, die man schneller und einfacher machen kann, länger dauern, wenn man die Dinge alle wieder selber herstellen muss. Ja, genau. Also ich glaube auch gerade so diese Geldsache liegt auch einfach daran, wie bekannt, wie gut, wie ja, wie gut publiziert der Professor, wie viel Grant Application spielt er ein.
Ja, absolut. Genau. Ja, das macht Sinn. Ne? Wer hat, dem wird gegeben, heißt es im akademischen Feld. So Matthäus-Effekt so ein bisschen. Ne?
Ja. Genau. Und ja. Natürlich. Und wenn man sagen will, man will die Karriere hoch hinaus und das möglichst schnell, und dann sollte man schauen, okay, wer hat Geld, wer publiziert mindestens 1-2 Paper im Jahr, wo publiziert derjenige, sind das hochrangige Journale, sind das eher mittelmäßige Journale, wie lange arbeitet der schon in dem Feld, ist es ein frischer PI, die wollen publizieren, die müssen sich beweisen in dem Feld, ist es eher ein alter Hase, der das Ganze nicht mehr braucht, aber halt das Ansehen schon hat und dadurch kann er einfacher publizieren. Ne? Es sind ganz viele Faktoren, die da einfach mit einfließen und dann halt auch einfach bestimmen, wo geht das Geld hin. Ne? Das ist eigentlich total verrückt.
Ja, absolut. Leider läuft es so, genau. Jetzt würde mich natürlich interessieren, kehrst du nach Deutschland irgendwann wohl zurück zum Forschen oder sagst du, du bewegst dich lieber auf internationaler Ebene und guckst eher da nach weiteren Forschungsmöglichkeiten? Genau, ziehst du zurück oder eher nicht?
Also zu dem, will ich auf internationaler Ebene bleiben? Ich glaube, egal wo man forscht, man ist immer auf internationaler Ebene. Also ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich komme zurück nach Deutschland, würde ich nicht das Gefühl haben, ich arbeite auf einmal nicht mehr international, weil einfach alle Institute super international sind. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann ich mein letztes Gruppenmeeting auf Deutsch hatte, sozusagen, auch in Deutschland. Wenn, dann war es geteilt, dass man sagt, okay, wenn man noch ältere Technicians hat, die darum beten, dass die Dinge, die sie auch betreffen, in Deutsch sind, kann ich das durchaus verstehen. Ne? Aber so die ganze... Also eigentlich läuft es auf Englisch ab und das bedeutet für mich auch, ich bin international angekommen. Ne?
Sozusagen als Wissenschaftsstandort, so eine Art von Juniorprofessur in Deutschland, wäre das eine Richtung? Oder machst du das von Forschungsideen abhängig, wo du dann siehst, oh, die Professorin interessiert mich mit ihrer Forschung, da möchte ich hin?
Genau, ich glaube, jetzt versteht die Frage ein bisschen besser.
Genau.
Ich glaube, es ist wirklich schwer, weil ja auch die Systeme, wie man eine Professur bekommt, in den Ländern unterschiedlich sind. Und Deutschland ist, glaube ich, dafür mittlerweile bekannt, dass es schwierig
lange, ist. Lange, lange, lange dauert.
Genau, und das gerade auch dieses Wissenschaftszeitgesetz, was ja auch vor kurzem erst wieder adressiert war, ne, einem gefühlt auch eine Hürde stellt, aber andererseits soll es ja eigentlich nur dazu eigentlich auch da sein, dass Leute auch eine permanente Stelle bekommen und nicht immer nur befristete Verträge. Andererseits ist es ja für uns auch gut, dass wir uns eigentlich auch mal von verschiedenen Universitäten wegbewegen sollen, damit man halt frischen Wind mitbringt oder wieder neue Dinge sieht. Es gibt ja verschiedene Förderungsprogramme. Ja, ich glaube, es ist eine Frage, die ich möchte gerne noch ein Stückchen weiter hoch. Ich bin am Überlegen, wie die nächsten Schritte weitergehen, wo es hingehen kann. Ich bin immer jemand, der so ein bisschen meiner Forschung gefolgt ist. Also auch die Entscheidung, nach Newcastle zu gehen, war ganz klar. Ah, ich habe die Professorin während meines PhDs getroffen. Ich habe Gutes gehört, das Forschungsthema passt. Die Gedanken, die sie zu dem Forschungsthema hat, stimmen mit meinen überein. Ich gehe nach Newcastle. Ich wusste vorher nicht mal, wo Newcastle ist. Also Geografie war nie meine Stärke. und ja, würde wahrscheinlich schauen, was sich jetzt in dem nächsten Jahr ergibt. Aber natürlich, also einfach dadurch, dass ich Deutsche bin und dass ich, glaube ich, viele positive Dinge durch meine Auslandsaufenthalte an Deutschland festgestellt habe, würde ich auch immer wieder zurückkommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, nee, Deutschland geht mal so gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Es sind unheimlich viele Vorteile, die wir in Deutschland haben und die ich, glaube ich, genießen würde, wenn ich wieder da bin. Also genau, ich habe mich jetzt nicht gegen Deutschland entschieden, weil ich mir dachte, boah, schrecklich.
Genau. Ja, wunderbar. Also dann können wir uns ja vielleicht freuen, dass du dann auch wieder die deutsche Forschung, die ja, du hast ja recht, es ist ja international vernetzt, also egal welcher Standort natürlich, ne, absolut. Wir wechseln einfach mal jetzt für die letzten zwei Fragen das Feld vom reinen Wissenschaftlichen hin zum Wissenschaftskommunikation, was ja in den letzten drei Jahren das Thema, Top-Thema war auf allen Kanälen. Und ich kann mich nämlich erinnern, dass du während der Pandemie und vielleicht immer noch dieses wunderbare ikonische Bild von Herrn Drosten hast, im Hintergrund mit Hope untertitelt. Und mich würde einfach interessieren, hast du persönlich diesen Podcast überhaupt verfolgt? Also hast du mal reingehört, hast du dich mit Christian Drosten irgendwie beschäftigt, hat dich das interessiert? Ja.
Erstmal, ich habe dieses Bild immer noch als Hintergrund und ich hatte ja auch die tolle Möglichkeit, auf dem Berliner Campus der Charité mal zu arbeiten und habe gehofft, dass ich ihn irgendwann mal sehe.
Also er ist schon ein Popstar.
Für mich ist er ein Star, ja, ich bin da ganz ehrlich. Und ja, ich habe den Podcast gehört. Ich bin jemand, die ist jetzt dem, also ich finde Podcast manchmal schwer, bin ich ganz ehrlich, so lange bei der Sache zu bleiben und zuzuhören. Und natürlich durch die Pandemie war das ein tolles Mittel, was er gefunden hat, um überhaupt Wissenschaft an den Mann zu bringen. Und ich hatte ein bisschen Einsicht in die Virologie während meiner Masterarbeit. Da habe ich halt mit HIV gearbeitet, bin also der Virologie nicht komplett fremd, aber natürlich musste mich auch wieder auffrischen, weil ich vorher noch nie was über SARS sozusagen wirklich gehört oder gelesen hatte. Ne? Ich weiß die Grundlagen, wie Viren funktionieren und was da passiert und so weiter und so fort, aber bin da natürlich nicht sofort Experte, nur weil ich meine Masterarbeit über HIV geschrieben habe. Und fand es daher sehr interessant, seinem Podcast zu folgen. Und es war, glaube ich, einfacher als Biologe dem Ganzen zuzuhören, weil man halt die verschiedenen Methoden kennt, weil man sich das Ganze besser vorstellen kann. Ne? Wenn mir jemand sagt, naja, wir haben hier DNA hergestellt und wir haben hier das Plasmid genommen und da ist eine Protease oder was auch immer. Ne? Man kennt ja die ganzen Dinge. Ja. Und ich finde, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Also ich fand es einfach toll und ich habe gern zugehört und ich finde es auch immer wieder gut, dass er betont hat, was er macht, also wo ist seine Position in diesem Forschungsfeld und wo hat er gar nicht so viele Ahnung, ne? Diese ganze Epidemiologie, was könnte als nächstes passieren, wie schnell werden sozusagen bestimmte Bereiche infiziert, ne? Dass er da auch ganz klar gesagt hat, das ist jetzt nicht mein Steppenpferd, ne?
Ja.
Und ich fand es auch sehr gut, diesen Podcast zu hören, einfach um Freunden zu helfen. Man hat ja gewusst, dass die ganze Welt oder ganz Deutschland ihm zuhört und dann viel trotzdem noch nicht verstanden hat, was auch okay ist, weil, wie gesagt, es ist auf einmal was ganz Neues, was einem da hingegeben wird. Und ich einfach auch besser agieren konnte und sagen konnte, na Mensch, ne, in seinem letzten Podcast hat er ja das und das und das gesagt. Ich schließe da mal dran an oder ich kann euch das nochmal aufmalen oder erklären. Ne? Also es war so ein bisschen wie Nachhilfe dann gewesen. Der Lehrer hat schon mal den großen Teil abgedeckt und dann kam nochmal eine Frage und man konnte einfach aufgrund dessen, dass man wusste, was er schon sozusagen an den Mann gebracht hat, nochmal irgendwie nachhelfen. Fand das
ja super. Absolut. Könntest du dir dann auch selbst mal vorstellen, also ich bin froh, dass wir dann den Podcast jetzt hier auch zusammen machen übrigens. könntest du dir vorstellen, wenn du irgendwann als Expertin gefragt wirst von irgendeinem Rundfunk, das auch anzubieten, zu machen? Oder würdest du sagen, also weil das Problem war natürlich auch die Zeit, ne? Man hat auch in dem Podcast immer wieder gemerkt, wie wenig Zeit Drosten dann für Forschung hat. Er musste dann am Wochenende lesen, 80 Paper meinte er irgendwie durch, querlesen und so weiter. Und hat dann aber diese Stunde immer gehabt, auch für den Podcast, der dann auch etwas zeitlich gedehnter war, ne? Also man hatte am Anfang jeden Tag und später im Laufe des Jahres irgendwie dann einmal die Woche im Wechsel mit einer anderen Virologin. Wie wäre das bei dir? Hättest du grundsätzlich, wäre das was für dich? Würdest du auch mal in die Wissenschaftskommunikation irgendwie reinhorchen wollen, auch vermitteln wollen oder eher nicht?
Also ich würde natürlich nicht Nein sagen. Ich glaube, es ist was unheimlich Wertvolles, zu versuchen, das, was man selber macht, an den Mann zu bringen, um ein besseres Verständnis für die Wissenschaft aufzubringen, ne? Wie Wissenschaft funktioniert und wie wir ticken, weil wir ticken anders, definitiv. Und ich glaube, das hat Drosten auch immer versucht, so ein bisschen zu erklären. Ne? Wir können nicht hundertprozentige Aussagen machen. Wir können halt uns nur auf die Ergebnisse berufen, die wir haben, aber auch wenn das Ergebnis gerade so ist, kann die nächsten 2-3 Experimente vielleicht auch einen weiteren Anteil mitbringen, was dann dein Ergebnis, die Aussage, deines Ergebnis vielleicht nochmal ein Stück weit verändert. Ne? Und wenn man so sieht, wie die Zeit abgelaufen ist, gut, es war halt auch intens, weil halt gerade Corona auch passiert ist und alle natürlich ihm das Wort im Mund auch umgedreht hätten, würde ich ganz klar sagen, schwierig, ob man sich selber in diese Position bringen möchte. Aber wenn es natürlich ein Podcast ist, der jetzt nicht aus der Not hervorgerufen wird, würde ich das natürlich ganz gerne auch annehmen und machen wollen. Ich müsste wahrscheinlich auch nochmal lernen, wieder meine Forschung auf ganz basale Dinge runterzubrechen. Ne? Ich meine, weil man selber halt schon so tief drinsteckt, dass man manchmal gar nicht mitbekommt, wo man ansetzen müsste. Aber ich glaube, das ist eher ein kleines Problemchen nur. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, ich finde es gut, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, einfach auch ja Wissenschaft zu vermitteln. Wir haben nächste Woche hier in Newcastle etwas, das heißt Point of Science. Und wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, sind es halt auch Wissenschaftler, die ihre Forschung runterbrechen und sozusagen für die allgemeine Bevölkerung verständlich machen wollen und animieren wollen, zuzuhören, sich dafür zu interessieren. Und wir haben halt auch, also ich habe 2 Kollegen, die da dran teilnehmen und ich freue mich eigentlich drauf, da hinzugehen und einfach mal zuzuhören. Und wenn ich gefragt werden würde oder wenn die Möglichkeit besteht, würde ich da nächstes Jahr auch mitmachen, weil ich das einfach eine super gute Sache finde. So wie Science Slams, einfach mal zu sagen, ja, okay, ich versuche meine Wissenschaft mal ein bisschen spaßig zu erklären, sodass sozusagen Interesse in der Bevölkerung besteht. Ne? Ich finde das eine super Sache.
Ja, wunderbar. Damit hast du eigentlich schon meine Abschlussfrage auch beantwortet. Ne? Also über die Grenzen auch der Verständlichkeit der eigenen Forschung, was ist vermittelbar, was nicht vermittelbar ist. Vielleicht nochmal auch, also mein Buch heißt ja die Grenzen, also im Untertitel die Grenzen des verständlichen Forschens. Gehen wir mal davon aus, du würdest gefragt werden jetzt für dieses Format in England und du müsstest irgendwie dein Projekt dort in verständlicher Form irgendwie darstellen. Was sagst du, was wäre eher vermittelbar? was eher nicht? Also was könnte man so verständlich machen, dass es wirklich auch ankommt und was auch irgendwie Sinn macht? Und wo würdest du sagen, so, das sind so Aspekte, die würdest du dann einfach auslassen, weil es zu viel Detailwissen voraussetzen würde oder so? Hättest du da eine Idee?
Also meine Wissenschaft, die ich sozusagen ja gerade mache, so das Hauptthema besteht ja darin, dass ich mir ein Bakterium anschaue, was sich ja gerade in Patienten ausbreitet, die Mukoviszidose haben. Und ich glaube, dass man, wenn man halt diesen klinischen Aspekt immer wieder mit anbringt, dass es einfacher ist, ne, dass man versucht, der breiten Masse zu erklären, okay, warum schaue ich mir denn dieses Forschungsthema an? Ne? Warum ist es denn interessant? Mhm. Und dann ist so der zweite Teil meiner Forschung, dass ich mir eigentlich eher anschaue, wie bekriegen sich die Bakterien? Was ja eigentlich auch, ne, Krieg ist ja auch irgendwie was, was man eher auf Menschen bezieht. Ne? Menschen führen Krieg. Man sagt ja nicht, Bakterien führen Krieg oder so. Also es ist ja schon irgendwie, man gibt schon eine Bakterie.
Ja, ja.
Ja, genau. Aber ich glaube, wenn man sozusagen versucht, Vergleiche herzustellen, dann kann man auf jeden Fall diese Grundbasis, diese Grundidee natürlich gut anbringen. Wahrscheinlich würde ich den ganzen strukturbiologischen Teil einfach weglassen.
Hm. Ja, nee. Nee, ich habe recht, ja.
Und dann wäre ich da wahrscheinlich auf einen ganz guten Weg, denke ich.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass dieses klinisch relevante Wissen, das zog ja natürlich dann auch im Podcast, ne? Also gerade in der Corona-Pandemie, weil die Alltagsrelevanz einfach so hoch war, stieg natürlich die Popularität auch dieses Podcasts an. Und Drosten hat ja am Anfang hauptsächlich ganz andere Fragen besprochen, als dass er über seine Disziplin und seine Forschung gesprochen hat. Das hat ihn ja auch immer wieder aufgeregt eigentlich. Mhm. Aber ich glaube, da hast du recht, also gerade wenn man dann in den Alltag mit dem klinischen Wissen eintauchen kann, dass man da das Publikum auch eher abholt und dann eher das sehr theoretische, strukturbiologische Wissen eher anders verpacken müsste. Gehe ich absolut mit. Ja, Niki, wunderbar. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Und also wir drücken dir ganz doll die Daumen für das nächste Jahr, also was jetzt ja quasi schon anläuft, und natürlich auch Forschungsanträge, also Projekte, die danach kommen, oder Anschlussförderung. Das ist ja auch immer wichtig, damit man dann weiter forschen kann, ne? Also hast du da schon Ideen oder?
Ja, es gibt Ideen. Ich müsste wahrscheinlich langsam anfangen, preliminary data zu sammeln. Also so einen Antrag kann man leider nicht nur schreiben mit, ich möchte gerne, sondern diejenigen, die diese Anträge bewerten, beurteilen, genehmigen, die wollen auch sehen, da ist schon ein bisschen Hand und Fuß dabei. Also man muss da auch ein bisschen preliminary data sozusagen schon in der Hand haben. Und ich glaube, so langsam müsste ich da mal mich mehr mit beschäftigen, was verrückt ist, weil ja eigentlich mein Walter Benjamin Stipendium erst seit letzten September läuft, ne? Ist irgendwie verrückt. Man muss da schon anderthalb, zwei Jahre vorausdenken, ne?
Ja, absolut. wunderbar. Dann sende ich dir die liebsten Grüße nach Newcastle.
Vielen Dank.
Dann hoffentlich sehen wir uns bald wieder in Berlin, und vielleicht gibt es ja nochmal einen Podcast Teil 2 mit dir.
Also sehr gerne, sehr gerne. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Jo. Alles klar, mach's gut. Bis ciao, dahin. Ciao. Tschüss.
Das war Nicole Mietrach zu Gast bei Virale Wissenschaft. In der nächsten Folge spreche ich mit Dr. Augusta Modestino vom Berliner Biotechnologieunternehmen iCura über Big Data in industriefinanzierter Forschung und in biomedizinischen Unternehmen. Freuen Sie sich auf einen regen Austausch über Themen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und was das eigentlich der Gesundheit der Menschen bringen soll. Es wird diesmal sehr spannend auf Englisch, und ich freue mich auf ein Wiederhören.